Herzlich willkommen bei der Online-Vorlesung BGB.at. Schön, dass Sie da sind. Martin Fries ist mein Name, ich bin Professor für Zivilrecht und Legal Technology an der BSP Business and Law School in Berlin. Aber Sie kennen mich ja schon aus den ersten 8 Einheiten. Das hier ist die 9. und wir verlassen mit dieser Einheit das Feld, das wir in den letzten Einheiten bearbeitet haben. Sie erinnern sich, nach einigen einführenden Folgen dieser Vorlesung haben wir uns über mehrere Termine hin beschäftigt mit Willenserklärungen, mit der Frage, ob die richtig angekommen sind und ob ich das tatsächlich so gemeint habe und wenn ich das nicht tatsächlich so gemeint habe, wie ich aus der Willenserklärung und damit auch mit dem regelmäßig damit geschlossenen Vertrag wieder herauskomme. Als Überschrift über dieser Einheit steht jetzt ein neues Thema, das auch den Vertragsschluss als solchen betrifft, allerdings in ganz anderer Weise. Es ist auch ein Thema, das abgegrenzt ist, das wir auf diese eine Einheit beschränken können, nämlich das Thema Form. Und bei der Form sind es vor allen Dingen Formvorgaben des Gesetzgebers, die er macht. Er möchte, dass wir den Vertrag nicht durch das simple Kopfnicken schließen, wo wir gesagt haben, das kann auch schon eine Willenserklärung sein, sondern dass wir ihn in besonderer Weise niederlegen, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, die der Gesetzgeber damit verbindet. Und wenn es eine solche Formvorschrift gibt, dann muss man die natürlich auch einhalten als jemand, der einen Vertrag schließt. Sonst läuft man Gefahr, dass das tatsächlich kein juristisch gültiger Vertrag ist. Bevor wir in dieses Thema reingehen, Sie kennen das Prozedere schon, schauen wir uns an, was in der letzten Einheit der Gegenstand war. Einfach nur, damit Sie das nochmal kurz vor Ihr inneres Auge geführt bekommen und damit Sie sich daran erinnern und das nicht vergessen haben. Wir waren gestartet in der letzten Einheit mit dem Thema Schadensersatz am Ende einer Anfechtung. Sie erinnern sich, 122 BGB ist an der Stelle eine Anspruchsgrundlage und wir ersetzen im Grundsatz den Vertrauensschaden, also das sogenannte Negativinteresse. Wir stellen die Person, die die Anfechtungsgegnerin ist, die also mit der Anfechtung konfrontiert wird und der Vertrag aus der Hand geschlagen wird, die stellen wir so, als hätte sie von der ganzen Sache nie gehört. Hat sie also Investitionen auf den Vertrag erbracht, dann sagen wir, diese Investition muss sie wieder ersetzt bekommen von der anfechtenden Person, einfach nur deswegen, weil sie ja ein Vertrauen auf die Gültigkeit der bei ihr so angekommenen Willenserklärung investiert hat. Und dieses Vertrauen ist grundsätzlich jedenfalls schutzwürdig. Manchmal wird dieses negative Interesse durch das Positive begrenzt. Fälle dazu hatten wir uns angeschaut, aber das waren sehr, sehr seltene Fälle. Die müssen wir an der Stelle nicht nochmal detailliert wiederholen. Dann hatten wir uns neben den zuvor studierten Paragraphen 119, 120 angeschaut, welche weiteren Anfechtungsgründe es noch geben kann. Da ging es nicht mehr darum, dass ich von mir aus ganz intern was falsch gemacht habe, sondern dass tatsächlich die Person, die mir gegenübersteht, mich ein Stück weit in eine Willenserklärung hinein genötigt, gezwungen, gelockt hat. Wir hatten gesehen, eine Möglichkeit zur Anfechtung ist 123.1 Alternative 2, die sogenannte Drohung. Das ist ein Begriff, der relativ synonym ist mit dem, was Sie darunter verstehen im Strafrecht. Wenn ich also jemandem etwas in Aussicht stelle, ein Übel, das ich ihm antue, in dem Moment, wo er jetzt die Willenserklärung nicht als solche abgibt, ist natürlich keine freie, echte Willenserklärung. Man muss allerdings dann manchmal diskutieren, ob das wirklich widerrechtlich war oder ob man nicht mit einem erlaubten Tun gedroht hat, dann wiederum wäre begründungsbedürftig, warum das eine widerrechtliche Drohung sein sollte. Kommt in der Praxis relativ selten vor, auch in der Klausurpraxis. Deswegen haben wir viel mehr Zeit verwendet auf die erste Alternative des 123 Absatz 1. Sie erinnern sich, die Anfechtung wegen Täuschung. Und ich hatte Ihnen gesagt, passen Sie da auf, nicht nur im Studium, sondern auch später in der Praxis. Man ist sensibler geworden in den letzten Jahren mit Blick auf Täuschungen. Schon ein kleiner Bluff, eine kleine Lüge, die manchen bisher als Kavaliersdelikt galt, die ist streng genommen eine Täuschung, nicht nur im Sinne des Strafrechts, dass es dann Betrug ist nach 263 StGB, sondern wir haben auch im Zivilrecht Vorschriften und deren erste haben Sie jetzt kennengelernt, den 123 Absatz 1, der sagt, daran kann der ganze Vertragsschluss scheitern, jedenfalls, wenn derjenige, der getäuscht wurde, dann nicht mehr an den Vertrag gebunden sein möchte, dann hat er nämlich durch diese Täuschung einen Anfechtungsgrund. Wir hatten gesehen, das hat eine objektive und eine subjektive Komponente und ich hatte Ihnen gesagt, Vorsicht, auf der subjektiven Seite schon, wenn ich einfach gar nicht positiv weiß, dass ich eine falsche Aussage tätige, sondern wenn ich einfach nur etwas ins Blaue hineinspreche, so nach dem Motto, mag schon richtig sein. Das reicht auch, um subjektiv den Tatbestand einer Täuschung zu erfüllen. Da bin ich also sehr, sehr schnell drin. Besonders hatten wir uns angeschaut das Thema Täuschung durch Dritte. Wie ist es, wenn eine dritte Person den Erklärenden getäuscht hat? Da muss man zunächst einmal hinschauen, ob das tatsächlich ein Dritter im Sinne des Gesetzes war. Wir hatten gesehen, wenn da jemand in meinem Lager steht und vielleicht von mir sogar beauftragt wurde, irgendwie an dem Vertragsabschluss mitzuwirken, so etwas. Wir werden später noch kennenlernen, eine Sonderrolle ist dort diejenige des Vertreters, dann erst recht. Dann sprechen wir nicht von Dritten im Sinne des 123 Absatz 2, sondern dann wäre das gewissermaßen der Zweite. Dann bin ich derjenige, der unmittelbar am Geschäft beteiligt ist. Also diese Person, die gewissermaßen so nah bei mir steht, als derjenige, der von der Täuschung profitieren würde, die gilt gar nicht als Dritter, sondern wird mir unmittelbar zugerechnet, dann ist es meine Täuschung. Dritter hingegen, im Sinne des 123 Absatz 2, ist jemand, der nicht in meinem Lager steht, der da relativ frei herumgeistert. Und wenn das der Fall ist, dann sagt der 123 Absatz 2, dann kommt es darauf an, ob ich als Täuschungsbegünstigter diese Täuschung kannte oder kennen musste. Also positives Wissen oder grob fahrlässiges Unwissen von dieser Dritttäuschung führt dann dazu, dass ich mir den Vertrag auch aus der Hand schlagen lassen muss. Ist es hingegen so, dass dieser Dritte da frei gedreht hat, ohne mein Wissen, ohne fahrlässiges Unwissen und ganz ohne Erkennbarkeit für mich da eine falsche Aussage getätigt hat, dann hätten wir nach 123.2 keine Zurechnung auf mich. Das bedeutet, dann kann man mir den Vertrag eben auch nicht über 123 aus der Hand nehmen. Schließlich waren wir noch eingegangen aufs Kalkulationsirrtümer. Das ist kein eigener Paragraph im BGB, sondern das ist so ein bisschen ein dogmatischer Oberbegriff über verschiedene Arten von Irrtümern, mit denen wir uns beschäftigt hatten. Gerade dann, wenn es was Internes ist, was nicht nach außen getreten hat, ist es schwierig mit der Anfechtung. So viel will ich mal sagen. Und ich hatte Ihnen gesagt, es gibt später im Schuldrecht auch nochmal besondere Instrumente, wie man mit so einem Kalkulationsirrtum umgehen kann. Schließlich hatten wir uns angeschaut, die sogenannte Leistungskondition, gleich auch mit einem Prüfungsschema. Das ist die Kenntnis dieses Paragraphen 812.1.1 erste Alternative und auch dieses Prüfungsschemas ermöglicht es Ihnen, Fälle zu prüfen, die ein bisschen anders und vielleicht auch typischer aufgehangen sind als die isolierte Frage danach, ob ein Vertrag anfechtbar ist. Denn Rechtsfolge ist ja nicht nur, dass der Vertrag weg ist, sondern bin ich vor allen Dingen als jemand, der einen Vertrag angefochten hat, daran interessiert, das zurückzubekommen, was ich in Erfüllung des Vertrages geleistet habe. Also zum Beispiel, ich habe einen Kaufvertrag geschlossen, ich habe auf diesen Kaufvertrag hin etwas gezahlt, ich erfahre später, dass ich in diesen Kaufvertrag hineingetäuscht worden bin, ich fechte den Kaufvertrag an und jetzt will ich mein Geld zurück. Die Anspruchsgrundlage hatten wir bis dahin nicht kennengelernt. Jetzt am Ende der letzten Einheit haben Sie sie kennengelernt, eben diese Leistungskondition. Die werden Sie bald im Schlaf singen können. Das wird Ihnen in Fleisch und Blut übergehen. Aber um dem Ganzen eine Grundlage zu geben, hatte ich mit Ihnen das Prüfungsschema einmal besprochen. Es muss irgendetwas erlangt worden sein von meinem Anspruchsgegner. In der Regel das Geld zum Beispiel, was ich auf den Kaufvertrag gezahlt habe, dann muss das durch eine Leistung geschehen sein. Wenn ich bewusst und zweckgerichtet das Vermögen meines Gegenübers mehre, also auf einen Vertrag hinzahle, ist es eine Leistung. Und dann muss der Grund fehlen. Und an dieser Stelle, wo wir nach dem rechtlichen Grund für diese Leistung fragen, da prüfe ich dann die Anfechtung rein. Ich sage also, ein rechtlicher Grund könnte der Kaufvertrag sein. Wir haben einen Kaufvertrag geschlossen, aber Vorsicht! Ist dieser Kaufvertrag womöglich nichtig nach § 142 Absatz 1. Dazu müsste ich ihn angefochten haben, dann brauche ich einen Anfechtungsgrund, eine Anfechtungserklärung gegenüber dem richtigen Anfechtungsgegner in der Anfechtungsfrist und so kann ich die Rechtsfolge dann auslösen, der Vertrag ist nichtig. Ist er hingegen nichtig, dann fällt auch der Rechtsgrund für meine zum Beispiel Kaufpreiszahlung weg und damit kann ich diesen Kaufpreis wieder aus 812.1.1 Alternative 1 zurückverlangen. Man spricht auch vom Kondizieren dieses Bereicherungsgegenstands, also dieser Leistung dieses Kaufpreises. Ich kondiziere den Kaufpreis, das heißt, ich hole ihn über eine Kondition zurück. Es gibt noch mehrere andere Kondiktionen als die Leistungskondiktion in 812, aber wir haben uns erstmal auf diese konzentriert. Schließlich hatte ich Ihnen noch aufgeblättert den Beispielsfall zur Anfechtung am Ende der letzten Einheit. Den hatte ich Ihnen aber mitgegeben, um ihn nicht mehr in der letzten Einheit zu lösen, sondern um das in dieser Einheit zu lösen. Und das möchte ich jetzt gemeinsam mit Ihnen einmal tun. Dazu müssen wir den erst einmal lesen. Wir haben zwei Personen, das sind die Hauptpersonen, nämlich Georg und Samira. Und Georg ist der Käufer eines Mietshauses und dieses Mietshaus kauft der von Samira. Ich meine, die Hausnummer für diese vertragliche Verbindung hätte ich Ihnen schon einmal mitgeteilt, nämlich den Paragraphen 433, das ist die Regelung für den Kaufvertrag. Es ist eine schuldrechtliche Verbindung, ein Vertrag zwischen den beiden. Deswegen ist das für mich immer mit der Farbe grün behaftet. Ja, also das Haus, das geht, so könnte man sagen, rüber. Natürlich bleibt das stehen, wo es ist, ja, aber in Erfüllung dieses Kaufvertrages sollte Georg dieses Mietshaus bekommen. Jetzt haben wir ein Problem, denn, oh, ich habe geschrieben Flachdach, ja, das habe ich jetzt falsch gezeichnet. Um das korrekt zu machen, werde ich das hier kurz korrigieren. Wir haben also ein Flachdach und dieses Flachdach ist unzureichend isoliert. Also den Schornstein können wir da drauf malen, falls das bei Flachdächern so ist. So, und da habe ich jetzt hier irgendwo so ein Loch drin. Und das führt dazu, dass da Regentropfen reinfallen. Ja, jetzt hören meine Zeichenkünste langsam auf. Die Samira, die Verkäuferin des Hauses, weiß von diesem Problem allerdings nichts. Es gibt allerdings nicht nur Samira, die hier in diesem Verkaufsvorgang eine Rolle spielt, sondern wir haben noch eine Mieterin. Das ist die T. Die T steht in einem Verhältnis zu S. Da mache ich jetzt auch mal eine Hausnummer dran. Das ist die 535, das ist die Vorschrift für den Mietvertrag. Vielleicht schreibe ich aber Mietvertrag dazu, denn das kennen Sie ja so noch nicht. Sie müssen nicht in diese Vorschrift reinschauen, das ist für den Moment eigentlich egal. Und die T, die kennt das Problem. Die weiß, dass es reinregnet. Naja, sie wohnt halt auch in der Hütte drin. Und weiß, zu welchen Problemen das führt. T hat allerdings nicht direkt gegenüber unserem Käufer G gesagt, dass es ein Problem gibt. Sie hat aber jemandem anders davon erzählt, nämlich der einer Person namens M, das ist die Mia, das ist eine Maklerin. Muss ich sogar selbst mal schauen, ob ich die Hausnummer auswendig weiß für den Maklervertrag. Ich würde auf den 656 tippen. Das wird Ihnen egal sein. Ach, Ehevermittlung ist nicht richtig. 652, peinlich. Also Maklervertrag an der Stelle. Sie sehen es aber sonst natürlich auch im Sachverhalt. Zwischen S und M. Und jetzt könnten wir noch, um das klar zu machen, dass jetzt die T etwas weiß, könnten wir hier jetzt irgendwie so eine Glühbirne einzeichnen, wobei ich Glühbirne natürlich besonders schlecht malen kann. So, das weiß die T. Und wem erzählt sie davon? Sie transferiert dieses Wissen, wenn sie so wollen, ich finde meine Glühbirne gar nicht so schlecht, wie ich dachte, auf die Maklerin M. Aber der G, der wird nicht erleuchtet, wenn Sie so wissen. Der erfährt als Käufer nichts von diesem Feuchtigkeitsproblem. Und Sie ahnen, der arme Kerl, der bekommt jetzt dieses Mietshaus. Und in dem Moment noch, wo der Kaufvertrag geschlossen und vollzogen wird, weiß er nichts davon. Aber dann erfährt er davon, so geht jetzt im zweiten Absatz der Sachverhalt weiter, er erfährt davon, dass es dieses Feuchtigkeitsproblem gibt. Und er erfährt auch davon, dass die Mia tatsächlich davon wusste. Er spricht jetzt mit seiner Verkäuferin Samira darüber und er ist aber ein friedliebender Mensch. Solche Menschen gibt es und das sind ja auch nicht die unangenehmsten Zeitgenossen. Und deswegen sagt er, ach komm, liebe Samira, ich werde mit diesem Feuchtigkeitsproblem schon irgendwie fertig. Ich bin irgendwie optimistisch, dass man das irgendwie schnell abdichten kann. Da mache ich jetzt keinen Gschieß drum, würde man in Bayern sagen. Also da mache ich jetzt kein Drama draus und ich mache dir kein juristisches Problem daraus. Ja, was passiert jetzt? Dritter Absatz. In der Folgezeit bemüht sich Georg vergeblich um eine Dachreparatur. Und weil das alles nicht so einfach ist und vielleicht sogar irreparabel, geht er schließlich zur Samira hin und sagt, meine Liebe, ich habe es jetzt wirklich redlich versucht, aber das ist alles nichts geworden. Ich hätte gerne Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückübertragung des Hauses. Zu Recht. Zu Recht. Oben steht drüber Beispielsfall zur Anfechtung. Sie werden im Schuldrecht noch andere Institute kennenlernen, mit denen man, über die man mit solchen Problemen umgehen kann. Aber wenn Sie jetzt sich mal auf das konzentrieren, was wir uns bisher angeschaut haben und auch schon drüber steht Anfechtung, dann ahnen Sie, was wir jetzt zunächst mal suchen müssen, bevor wir das als Fall aufbauen, ist ein Anfechtungsgrund. Welche Anfechtungsgründe kennen Sie? Natürlich den 119. Sie kennen weiterhin, also den 19 in verschiedenen Varianten. Ja, 1, Alternative 1 und 2, den 118 2 kennen Sie. Ja. Können Sie nachdenken, ob das eine verkehrswesentliche Eigenschaft ist des Hauses? Lässt sich vielleicht sogar hören. Sie wissen aber auch, es gibt noch den relativ scharfen 123, der großzügiger ist, insbesondere mit der Anfechtungsfrist. Und da wissen Sie ja, Drohung ist hier vielleicht ein bisschen fernliegend, aber Täuschung, das könnte etwas sein, wo man ein bisschen näher hinschauen sollte. Wie ist das mit einer Täuschung? Eigentlich habe ich es ja gerade nochmal wiederholt, deswegen ist das bei Ihnen, wenn es nicht ohnehin noch in Erinnerung ist von letzter Woche, jetzt eigentlich aus der Wiederholung frisch da gewesen. Sie kennen zunächst mal den 123 Absatz 1, dann hätten wir eine Täuschung unmittelbar von der Vertragspartnerin selbst, nämlich S. Ja? Das ist schwierig, weil S... ja, selbst gar nichts von dem Problem wusste. Sie hat das Haus ja nur vermietet. Das bedeutet, so eine ganz leichte, Täuschung und Anfechtung wegen Täuschung über 123 Absatz 1 kriegen wir nicht hin. Sondern wir müssen schon uns auf eine der beiden erleuchteten Personen konzentrieren, die T und die M, und müssen uns dann fragen, welche Rolle spielen die in diesem Spiel. Schauen wir sie uns nacheinander an. Zunächst einmal die T. Sie erinnern sich, wir müssen unterscheiden Dritte und Nicht-Dritte mit Blick auf den 123 Absatz 2. Wenn es tatsächlich eine dritte Person ist, dann steht die Anfechtung wegen Täuschung unter erhöhten Voraussetzungen. Schauen wir uns zunächst die T an. Das ist die Mieterin Thekla. Die wusste von dem Problem. In welcher Verbindung steht sie jetzt zu S? Zunächst muss man sagen, sie ist mit ihr vertraglich verbunden. Zugleich muss man sagen, steht sie im Lager der T? Na, man kann das wahrscheinlich so oder so sehen. Allerdings, so eine Mieterin, die spricht ja nicht für die Samira, sondern die ist einfach nur da. Und dem Käufer Georg ist auch klar, dass die T jetzt mit nichts beauftragt ist. Beauftragt ist die Maklerin Mia. Die soll vielleicht für die S was sagen. Aber T ist eigentlich eine ganz eigenständige Person, die gewissermaßen nur zufällig die Rolle hat, hier als Mieterin vor Ort zu sein. Das spricht doch stark dafür, dass wir sagen, die T ist tatsächlich eine echte Dritte im Sinne des 123 Absatz 2. Daraus würde die Folgefrage resultieren, ob unsere Samira tatsächlich wusste, dass die T das Problem kennt oder ob sie es zumindest hätte wissen können. Der Sachverhalt sagt klar, wissen tat sie es nicht. Sie wusste ja noch nicht mal von dem Problem, also kann sie auch nicht gewusst haben, dass Thekla das Problem kannte. Hätte sie es wissen müssen? Ist so eine Sache, jedenfalls nach dem dünnen Sachverhalt hier, schwer zu begründen. Das bedeutet, eine Anfechtung wegen Täuschung durch die Drittperson T kriegen wir nach 123.2 wahrscheinlich nicht hin. Bleibt nur eine Täuschung durch M. Und erneut müssen wir uns fragen, welche Rolle spielt jetzt M? Ist sie eine, die im Lager von S steht, oder ist sie auch in so einer Art neutralen Rolle, die er nur zufällig hier in der Vertragsanbahnung überhaupt eine Aussage trifft und damit dann vielleicht sogar auch eine Aussage trifft, die den G oder eine Aussage unterlässt, die für den G in seiner Entscheidung relevant ist. Dafür nun spielt es eine große Rolle, dass der Sachverhalt sehr klar und bewusst sagt, die M war keine Maklerin, die für beide Seiten tätig geworden ist, sondern sie war einseitig von S beauftragt. Deswegen habe ich sie auch in meinem Bild, das ich hier nochmal kurz einblende, ganz bewusst auf die rechte Seite, nur auf die Seite von S geschrieben. Die M ist also nicht neutral. Oder mit anderen Worten, sie steht im Lager von S. Und wenn sie denn im Lager von S steht und von ihr beauftragt wurde mit den Verhandlungen, dann kann man auch sagen, dass das Wissen von M tatsächlich der S zuzurechnen ist. Dann bleibt eigentlich, das bedeutet, wir sind nicht im 123.2, sondern im 123 Absatz 1. Wir tun so, als sei es dann doch unmittelbar eine Täuschung der S. Dann wäre eigentlich nur noch die letzte Frage, was ist das eigentlich für eine Sorttäuschung? Wenn wir genau sind, müssten wir sagen, das ist eigentlich keine aktive, sondern eine passive Täuschung. Eine Täuschung durch Unterlassen, so ähnlich kennen Sie das auch aus dem Strafrecht. Da dürfen Sie aber wissen, auch das Zivilrecht knüpft hier am Verhalten an. Das bedeutet, es braucht nicht immer nur ein aktives Tun, sondern eine Täuschung durch Unterlassen ist im Zivilrecht tatsächlich auch bekannt. Und über den Weg steht das Signal dann tatsächlich auf grün, dass G noch eine Anfechtung dieses Vertrages hinbekommt. Schauen wir uns das noch an von der Einkleidung her, von der Frallfrage her. Sie lesen ganz am Schluss, wir haben hier eine Frage nach der Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückübertragung des Hauses. Und das ist auch ja das, was wir gerade wiederholt haben, dieser Rückzahlungsanspruch. Das ist eben eine typische Leistungskonvektion. Und wenn Sie das eigentlich klar haben, müsste Ihnen die Lösung des Falles eigentlich auch klar gewesen sein. Schauen wir mal gemeinsam die Lösungskizze durch, die ich natürlich hier schon vorbereitet habe. Am Anfang steht die Anspruchsgrundlage 812.1.1, erste Alternative. Am Anfang des Prüfungsschemas geht es dann schnell. Was habe ich erlangt? Oder nicht ich, sondern was hat die Verkäuferin Samira erlangt? Den Kaufpreis des Hauses. Ist ein bisschen wolkig formuliert. Das wird wahrscheinlich nicht bar gezahlt worden sein, sondern es wird überwiesen worden sein und dann ist es streng genommen ein Auszahlungsanspruch gegen ihre Bank, den die Samira bekommen hat. Aber gerade im ersten Semester lässt man da auch mal 5 gerade sein. Dann ist das Ganze unproblematisch erneut geschehen durch Leistung des G. Der hat ja bewusst auf diesen zuvor geschlossenen Vertrag hin gezahlt. Kein Problem. Jetzt müssen wir unter römisch drittens allerdings erläutern, ob dieser Vertrag, den sie da mal geschlossen haben, ob der auch heute noch einen Rechtsgrund, einen tragfähigen Rechtsgrund darstellt. Und da können wir eigentlich, brauchen wir nicht lange darüber zu philosophieren, ob der Kaufvertrag geschlossen wurde. Das ist nach dem Sachverhalt unzweifelhaft der Fall, sondern wir müssen uns fragen, ob dieser Kaufvertrag noch Bestand hat oder ob er womöglich nach 122.40 Absatz 1 nichtig ist. Und jetzt kommt das klassische Anfechtungsschema durch. Am Anfang steht der Anfechtungsgrund. Sie sehen, wir könnten vielleicht an der Stelle etwas dazu sagen, dass es eine arglistige Täuschung durch einen Unterlassen ist. Das ist eher nur so klarstellungshalber. Und dann sagen wir auch, wer hier getäuscht hat, nämlich nicht S, sondern T und M. Dann prüfungsstrategisch nehmen wir tatsächlich, ja, wie habe ich es gemacht? Ja, kurze Schweigen im Walde, weil ich meine eigene Lösungskizze analysiere. Ich habe tatsächlich, anders als ich es jetzt bei näherem Hinsehen tun für noch besser halten würde, habe ich die M zuerst behandelt. Ja? Warum habe ich eben, als ich das mit Ihnen durchgegangen bin, die T zuerst behandelt? Weil ich meine, dass am Ende des Tages muss ich kurz schauen, ob ich das richtig rum gemacht habe. Ja, ich korrigiere mich selbst. Eigentlich ist die Lösungskizze sehr wohl richtig, aber ich habe in der Lösungskizze tatsächlich die Buchstaben vertauscht. So wird ein Schuh daraus. Ich habe hier unter römisch drittens, arabisch erstens, klein b geschrieben, M ist dritte, das meinte ich aber gerade nicht, sondern da soll es, so wie ich es eben auch in der Schnellanalyse des Falles geschrieben habe, soll es unter klein b erstmal um die Mieterin T gehen. Das muss ich an dieser Stelle jetzt hier in der Lösungskizze korrigieren, dann aber ist es glücklicherweise schlüssig. Die meisten dieser Fälle sind ja frisch für Sie hier aufgesetzt und da kann es tatsächlich mal sein, dass einem da ein kleiner Sprung reinkommt. Also wir besprechen zunächst die T, wie es auch eben im Schnelldurchlauf liest. Die T ist die Mieterin, da hatten wir eben schon gesagt, die ist tatsächlich eine Dritte, weil sie als Mieterin neutral nicht im Lager Verkäuferin S steht. Das heißt, in dieser Situation kommt es nach 123 Absatz 2 auf die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis von S an. Da hatten wir gesagt, nein, weder das eine noch das andere hat die S, also kriegen wir darüber keinen Anfechtungsgrund hin. Das bedeutet, wir müssen uns die andere Täuschung anschauen, nämlich diejenige, die jetzt nicht, auch hier muss ich das wieder übermalen, unter klein c, die von Seiten der M, der Maklerin, erfolgte. Und bei der Maklerin hatten wir gesagt, die steht im Lager unserer Verkäuferin S. Und das bedeutet, sie ist nicht Dritte. Das heißt, hier brauchen wir keine Kenntnis oder keinen kennen müssen, sondern wir rechnen einfach diese Täuschung der S unmittelbar zu. Und damit haben wir dann letztendlich einen Anfechtungsgrund. Der Rest des Anfechtungsschemas geht fast glatt durch. Nächster Punkt wäre eine Anfechtungserklärung. Wenn wir nochmal hochschauen in den Sachverhalt, sehen wir, der begehrt Rückzahlung. Das ist die konkludente Erklärung. Er will raus aus dem Vertrag. Das reicht uns für den 143. Weiter geht's. Anfechtungsfrist. Haben wir diese Anfechtungsfrist? Ja, da ist ja glücklicherweise der 124, der die lange Anfechtungsfrist hat, für den bösen Anfechtungsgrund des 123 sehr großzügig. Das heißt, ein Jahr lang hätte jetzt also hier unser Georg Zeit, die Anfechtung zu erklären. Das ist also absolut auch noch im Rahmen. Da sind hier jetzt nur ein paar Wochen verstrichen. Aber einen Punkt habe ich in meiner Schnellbesprechung eben noch außen vor gelassen. Auf den sollten Sie noch kommen, wenn Sie den Sachverhalt ausführlich gelesen haben und gründlich gelesen haben. Erinnern Sie sich nochmal an das, was hier am Ende des zweiten Absatzes steht. Nämlich, unser G ist ein friedliebender Mensch und er denkt, es passt schon so. Das hat er gesagt. Wie können Sie das juristisch einordnen? Da kann ich jetzt nicht mehr Sie davon abhalten, auf die Folie drauf zu schauen. Das kann man jedenfalls gut einordnen als eine Bestätigung des anfechtbaren Rechtsgeschäfts. 144, lesen Sie diese Vorschrift nochmal. Wir hatten sie ja gehabt im ungefähr vorletzten Termin. Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn das anfechtbare Rechtsgeschäft von dem Anfechtungsberechtigten bestätigt wird. Und wenn Sie jetzt Anwältin der S sind, dann wäre es sinnvoll, sich genau darauf zu berufen. Was müssten Sie sagen? Naja, der G kannte das Problem. Er wusste, dass er getäuscht worden ist. Und in dem Wissen um das Problem bricht sich doch sein Optimismus Bahn. Und er sagt der S, ich lasse es gut sein. Ich mache da jetzt kein Thema draus. Das ist so eine Art Verzicht auf das Anfechtungsrecht. Er hat klein beigegeben in dem Wissen, dass es ein Problem war. Wenn er das einmal gemacht hat, dann kann man sehr gut vertreten zu sagen, naja, dann halt, wenn du dich schon entschieden hast gegen eine Loslösung unter Berufung auf diese Täuschung, dann musst du dich auch daran festhalten lassen. Ich habe trotzdem geschrieben, andere Auffassung vertretbar. Wenn Sie jetzt die Anwältin nicht der Samira, sondern des Georg wären, was würden Sie dann sagen? Dann würden Sie sagen, das ist keine endgültige Bestätigung des Rechtsgeschäfts, sondern der war eben friedliebender Mensch, der wollte es nur mal so versuchen. Und das hat er der Samira auch gesagt. Er möchte keinen Streit vom Zaun brechen, sondern er möchte es erst einmal versuchen, das Problem auf dem kleinen Dienstweg zu lösen. Es hat dann nur leider nicht geklappt. Nur als Bestätigung des anfechtbaren Rechtsgeschäfts dürfen wir das noch nicht verstehen. Das kann man ebenfalls gut vertreten. Abhängig davon, wie Sie sich entscheiden, lautet dann das Ergebnis unter Arabisch 5. Der Kaufvertrag ist nicht oder doch nichtig und abhängig davon haben wir einen Rückzahlungsanspruch aus Leistungskondition oder nicht. Das war jetzt nochmal die Krone auf Ihren Anfechtungsfähigkeiten, die Sie damit vielleicht nochmal selbst überprüfen konnten. Und damit sind wir dann aber auch tatsächlich ganz durch mit dem Thema, das wir in der letzten Einheit eigentlich inhaltlich schon fertig behandelt haben. Wir schließen die große Schublade der Anfechtung. Und wir gehen jetzt, wie eingangs erläutert, einen Schritt weiter und schauen uns in diesem und in der nächsten Einheit mal Gründe an, weswegen ein Vertrag, der nicht unter Willensmängeln leidet, vielleicht aus anderen Gründen, die der Gesetzgeber vorgesehen hat, letztlich doch nicht wirksam sein könnte. Schau mal im Vorgriff auf die nächste Einheit. Wir werden in der nächsten Einheit, wenn ich die Planung richtig im Blick habe, sprechen über bestimmte Vertragsverbote, die der Gesetzgeber ausgesprochen hat, weil er sagt, diese Verträge, die sollt ihr nicht schließen. Und in dieser Einheit geht es um Verträge, die an sich nicht problematisch sind, wo der Gesetzgeber aber sagt, bitte passt auf, bevor ihr die schließt. Und weil ihr aufpassen sollt, bitte schließt sie nicht einfach konkludent einfach so auf der Straße, sondern macht euch das bewusst, dass ihr in diesen Vertrag reingeht und dann bitte haltet eine bestimmte von mir vorgeschriebene Form ein. Formvorgaben. Da gehen wir jetzt auf die nächste Folie, Nummer 61. Und ich habe Ihnen am Anfang erstmal aufgeschrieben, warum das eigentlich so ist, dass in bestimmten Situationen der Gesetzgeber sagt, eine Form sollt ihr einhalten, sonst könnt ihr den Vertrag nicht schließen. Man unterscheidet drei Zwecke von gesetzlichen Formvorgaben. Erstens Transparenz. Warum Transparenz? Naja, wenn Sie mal schnell im Vorbeigehen jemandem zunicken und dadurch einen Vertrag schließen, dann ist durch das bloße Zunicken womöglich nicht so ganz klar, was überhaupt Inhalt des Vertrages wird. Und womöglich besteht eine gewisse Gefahr, dass die beiden Parteien ein bisschen etwas anderes darunter verstehen, etwas Unterschiedliches darunter verstehen, und dann bricht nachher tatsächlich ein Streit aus darüber, was der tatsächliche Vertragsinhalt ist. Und wenn es ein bestimmter wichtiger Vertrag ist, dann sagt der Gesetzgeber, naja, dann sollte schon beiden unmissverständlich klar sein, worauf sie sich einlassen, und da ist es dann hilfreich, eine bestimmte Form zu haben. Vielleicht kommt Ihnen als erste Form, an derer man sich das vorstellen kann, die Schriftform in den Sinn. Wir werden nachher sehen, es gibt nicht nur die Schriftform ist immer eine Form, die Ihnen besonders geläufig sicherlich auch ist. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein Blatt Papier, auf das Sie den Vertrag mit dem, was Ihnen wichtig ist, niederschreiben, wo dann beide unterschreiben, dann ist natürlich eine solche Transparenz ganz anders gewahrt, als wenn Sie mündlich per Handschlag irgendetwas abgestimmt haben. Zweiter Zweck, Warnung. Der Gesetzgeber möchte bei bestimmten Rechtsgeschäften, dass sich die Beteiligten das sehr, sehr gut überlegen. Vielleicht, weil das eine Transaktion ist von sehr, sehr großem Wert. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Haus oder eine Eigentumswohnung. Dann geht womöglich Ihr ganzes Vermögen dabei drauf. Womöglich geht sogar viel mehr, als Sie Ihr Eigen nennen, dabei drauf. Und Sie müssen noch einen riesen Kredit von der Bank aufnehmen. Ja? Das ist das Geschäft Ihres Lebens. Wenn das natürlich so ist, dann sollen Sie sich das sehr, sehr gut überlegen, ob Sie das wirklich wollen. Und wenn Sie es dreimal überlegen, dann ist es ganz sinnvoll, das nicht im Vorbeigehen zu tun, sondern wirklich auch eine äußere Form einzuhalten, die Ihnen sagt, das ist jetzt hier gewissermaßen Ihr großes Lebensgeschäft. Ja? Das ist einfach, kommt nochmal durch eine andere Weise zum Ausdruck, wenn eine bestimmte Form eingehalten wird. Da werden Sie es einfach von selbst aus dem eigenen Gefühl heraus schon viel besser überlegen, wenn das mit Brief und Siegel gewissermaßen passieren muss. Und schließlich, dritte Funktion der Form, die Dokumentation. Dokumentation bedeutet, ich habe das irgendwo dauerhaft aufbewahrt, dauerhaft irgendwo gespeichert. Und wenn es später irgendwann mal Probleme gibt, und gerade bei so großen Geschäften von hohem Wert, ist es manchmal auch wirtschaftlich reizvoll, da Probleme vom Zaun zu brechen, Streitigkeiten anzufangen, dann fragt man sich natürlich, ja, wie kann ich denn überhaupt nachweisen, dass wir uns damals auf das eine oder andere geeinigt haben? Wo kann ich überhaupt nachlesen, ob mir das eine oder andere Recht zusteht? Und dafür ist es natürlich wichtig, das irgendwo in den Büchern zu haben. Stichwort Dokumentation. Deswegen sagt der Gesetzgeber, auch dafür ist die Form eine gute Idee, dass in solcher besonderen Transaktionen dann auch im Nachhinein vielleicht sogar Konflikte unwahrscheinlicher werden, einfach weil die Parteien irgendwo nochmal nachblättern können, was überhaupt Gegenstand der damaligen Abstimmung war. Wie macht es der Gesetzgeber, wenn er sagt, ich möchte für einen bestimmten Typ von Rechtsgeschäft bitte eine solche Form haben? Sie können eigentlich schon mal aufblättern, das, was jetzt hinter dem Anfechtungsrecht kommt, nämlich die 126 folgende. Wenn Sie da über die Überschriften drüber gehen in Ihrem Gesetz, dann sehen Sie, da kommen jetzt einfach verschiedene Formtypen, die der Gesetzgeber sich ausgedacht hat. Schriftform, elektronische Form, Textform, später 128, notarielle Beurkundung. Das sind so die Hauptformen, die wir gleich auch nacheinander durchgehen werden. Da sagt einfach der Gesetzgeber in dem jeweiligen Paragraphen, was charakteristisch ist für diese Form. Und wenn dann diese Art von Form angeordnet ist, dann muss man in den entsprechenden Paragraphen reinschauen, muss ablesen, was das Pflichtprogramm ist. Dann muss man dieses Pflichtprogramm einfach abwickeln und erfüllen. Neben diesen, erstens muss man dazu noch sagen, im aktuellen Koalitionsvertrag, also wir schreiben jetzt gerade November 25 und wir haben ja eine Regierungskoalition, die jetzt im Frühsommer ans Werk gegangen ist, da steht etwas kryptisch drin, dass man an dieses Formrecht drangehen möchte. Es ist nicht so ganz klar, was sie damit meinen, aber man sollte wachsam sein. Sie sollten generell in Jura wachsam sein mit Blick auf aktuelle Entwicklungen. Ich mache einen ganz kurzen Exkurs. Wie können Sie das machen? Es gibt zum Beispiel eine Reihe von juristischen Podcasts, die Sie hören können, die Sie sich vielleicht auch anschauen können, wo aktuelle juristische Entwicklungen aufbereitet werden. Es gibt aber auch andere Medien, zum Beispiel gibt es vom Beck Verlag dieses Beck Aktuell, was Sie im Internet abrufen können. Es gibt Legal Tribune Online, lto.de, wo Sie jeden Tag eine Reihe von aktuellen Meldungen zu Gerichtsentscheidungen, zu sonstigen, vielleicht Gesetzgebungsplänen und so etwas nachlesen können und das, wo das auch irgendwie ansprechend aufbereitet wird. Und was es auch gibt, kleine Werbung in eigener Sache, ich mache so im Takt von, vielleicht im Schnitt inzwischen sind es 2 Monaten, ein kleines Format, wo ich bestimmte aktuelle Entwicklungen, Literatur und Rechtsprechung aus meinem zivilen und zivilprozessualen Bereich für Sie als Jurastudierende aufbereite. Dieses Format heißt auf Anregung eines Freundes und früheren Kollegen von mir, Hashtag Fußnote. Wenn Sie das googeln, finden Sie das sofort. Das gibt es bei Spotify, Apple Podcasts und auch mit Bild bei YouTube in einer eigenen Playlist auf meinem Kanal. Und da versuche ich einfach mit Blick auf aktuelle Entwicklungen Sie auf dem Laufenden zu halten. Das ist ein, würde ich schon sagen, inzwischen bewährtes Format. Ich glaube, ich habe inzwischen 89 Folgen aufgenommen und vielleicht, wenn Sie in einem Jahr diese Vorlesung immer noch aktuell sich anschauen, dann sind Sie vielleicht bei der 100 schon angelangt. Da möchte ich Ihnen eigentlich dringend raten, dass Sie sich das mal anschauen, ob das etwas für Sie sein könnte, diese aktuellen Entwicklungen. Nachzulernen ist immer schwierig. Deswegen lohnt es sich da wirklich für Sie am Ball zu bleiben. Ja, und da, wenn es dann kommt, wenn die aktuelle Regierung etwas konkreter sagt, was sie damit meint, dass jetzt das Formrecht überarbeitet werden soll, dann werde ich natürlich an solchen Stellen auch davon berichten und dann werden Sie davon hören. Gesetzliche Formtypen in den 126 folgende. Jetzt ist das nicht der einzige Bullet Point, sondern es gibt noch einen anderen ganz am Ende dieser Folie. Ich habe eben so getan, als sei es das einzige, dass der Gesetzgeber bestimmte Formvorschriften macht. Es gibt tatsächlich aber auch die Situation, dass man selbst sich mit seinem Gegenüber darauf einigt, dass bestimmte Rechtsgeschäfte tatsächlich nur in einer bestimmten Form erfolgen sollen. Zum Beispiel, dass wir sagen, wir haben jetzt zum Beispiel in der Schriftform einen Vertrag geschlossen. Und ich möchte, dass, wenn es Vertragsänderungen gibt, die diesen Vertrag irgendwie modifizieren, dass die bitte auch in Schriftform erfolgen sollen. Nicht, dass nachher jemand behauptet, ach, das haben wir mündlich irgendwie abgestimmt. Das soll erschwert werden. Und das sagt der Gesetzgeber, im Grundsatz ist das zulässig, das zu erschweren, wenn beide Seiten sagen, wir wollen überobligatorisch hohe Formanforderungen festlegen. Und da sehen Sie, was der 127 schon in der Überschrift sagt. Da ist es dann grundsätzlich tatsächlich auch möglich, dass man sich selbst Formvorgaben macht. Schauen wir uns diese einzelnen Formtypen mal nacheinander an. Sie müssen nicht das hinterletzte Rechtsprechungsdetailwissen haben, aber Sie sollten so ganz grob wissen, was die einzelnen Formtypen voneinander unterscheidet und wenn eine solche Form angeordnet ist, was Sie dann darunter subsumieren müssen. Erster Punkt, Schriftform. Lesen Sie mal gemeinsam mit mir den 126 Absatz 1 und 2. Ist doch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Urkunde, und man meint das Papier, von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden. Also die meisten Leute können eine Namensunterschrift leisten, sind also Alphabeten, wenn sie so wollen. Das heißt, da sind wir in der ersten Alternative drin. Die müssen dann eigenhändig durch Namensunterschrift unterzeichnet werden. Das bedeutet, Sie können vielleicht schon auf dieses Papier mit einer Schreibmaschine, mit einem Drucker irgendetwas draufdrucken, aber am Ende die Unterschrift, die müssen Sie tatsächlich mit Ihrer eigenen Klaue machen. Absatz 2. Bei einem Vertrag, was ja der absolute Regelfall ist, muss die Unterzeichnung der Parteien auf derselben Urkunde erfolgen. Also, dann nehmen wir nicht 2 Blätter, die wir dann irgendwie später zusammenheften, sondern das soll ein einheitliches Dokument sein. Was habe ich Ihnen jenseits dessen, was man unmittelbar aus dem Gesetz hier entnehmen kann, noch an weiteren Details, die man wissen darf, aufgeschrieben? Schauen Sie auf das, was jetzt hier neben mir auch im Bild eingeblendet ist. Papier ist sicherlich das absolute Standardmedium für die Schriftform, aber es muss das nicht zwingend sein. Ja? Theoretisch können Sie auch in einen Tisch oder in ein Stück Metall irgendetwas einritzen oder eingravieren. Sie können theoretisch auch auf ein Stück Tuch etwas draufschreiben. Da macht der 126, wenn man näher hinsieht, tatsächlich keine Vorgaben. Ja, Namensschriftzug sagt, es muss natürlich klar sein, von wem die Unterschrift oder wer hier Vertragspartner ist und dann aber vor allen Dingen die eigenhändigen Unterschriften sind erforderlich. Ich habe eben schon angedeutet, wenn es mehrere Blätter sind, dann muss man aufpassen. Dann würde der Gesetzgeber an sich eine Unterscheidung wollen zwischen, es ist eine mehrblättrige Urkunde oder sind mehrere Seiten, die nicht als Urkunde miteinander verbunden sind. Letztlich ist das eine Beweisfrage, aber so einfach gewissermaßen nacheinander in einen Ordner einsortieren, das würde wohl nicht mehr genügen, um zu dokumentieren, dass es eine einheitliche Urkunde ist. Irgendwie sollte man die zusammenfassen, sodass man wirklich von einer Urkunde sprechen kann. Wie macht man das in der Praxis? Naja, zusammen heften mit einem Tacke wäre eine Möglichkeit. Um es ganz sicher zu machen, könnte man zum Beispiel zusammen heften und dann umknicken und dann einen Stempel drauf machen, sodass klar wäre, diese beiden Seiten sind auch bisher nicht voneinander getrennt worden. Und wenn das so ist, dann gehören die beiden Seiten zu einer Urkunde dazu. Und dann reicht es tatsächlich auch, wenn auf der letzten Seite von allen Beteiligten handschriftlich unterschrieben wird. So was Ähnliches gibt es übrigens im Erbrecht. Ich habe das ganz an das Ende dieser Folie geschrieben. Da nennt man es aber nicht Schriftform, sondern eigenhändige Form. Das ist eine besondere Form, wenn Sie ein Testament aufsetzen. Normalerweise gehen viele Leute, vor allen Dingen in anderen Ländern, da ist das die einzige Möglichkeit, zum Notar oder zu einer ähnlichen Einrichtung, um ihren letzten Willen aufzusetzen. In Deutschland ist man relativ liberal und sagt, ihr könnt das auch, wie man sagt, privatschriftlich machen. Ihr könnt auch tatsächlich in eurem stillen Kämmerlein hingehen, dort ein Blatt Papier nehmen und dort euren letzten Willen aufschreiben. Aber es gibt einen ganz wichtigen Unterschied, den Sie sich bitte einprägen, dieser eigenhändigen Form aus dem Erbrecht 2247 Absatz 1 zu der Schriftform nach 126. Wir finden in beiden Vorschriften das Wörtchen eigenhändig, aber im 126 muss eigenhändig nur die Unterschrift sein. Hingegen im 2247 finden Sie eine Anordnung, die da sagt, dass Papier muss nicht nur eigenhändig unterschrieben sein, sondern es muss zusätzlich auch eigenhändig geschrieben sein. Also, während ich bei der Schriftform nach 126 mit einem Drucker einer Schreibmaschine das gesamte Papier außerhalb der Unterschrift verfassen kann, ist es bei Testamenten so, wenn sie wirksam sein sollen, dann muss ich zumindest das, was wesentlich ist, also die Einsetzung der Erben, die muss ich mit meiner eigenen Handschrift tatsächlich niedergeschrieben haben. Was ist der Sinn dahinter, dass der Erbrechtsgesetzgeber da so strikte Vorschriften macht? Naja, man sagt, wir brauchen vor allen Dingen große Sicherheit über Authentizität im Erbrecht. Wir sehen das Dokument im Erbrecht regelmäßig erst, wenn die Person, die es verfasst hat, gestorben ist. Das heißt, wir können sie nicht mehr als Zeugin vernehmen und fragen, ob sie das wirklich so gemeint und geschrieben hat. Und wir haben vielleicht eine Sorge, dass diese Person beeinflusst sein könnte oder man ihr etwas untergeschoben hat, was dann nur noch irgendwie mit einer gekrackelten Unterschrift versehen wurde. Und vielleicht weiß man sogar nicht, ob die Person noch ganz bei Sinnen war, ob sie noch geistig im Besitz ihrer, Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte war oder ob sie schon vielleicht nicht mehr klar denken konnte und dann das Testament verfasst hat. Wenn aber jemand über vielleicht mehrere Sätze oder Absätze hinweg mit der eigenen Handschrift etwas verfasst, dann lässt sich im Nachhinein vergleichsweise gut nachvollziehen, dass diese Person tatsächlich noch wusste, was sie tat, und es lässt sich auch relativ gut überprüfen, ob es tatsächlich auch die Person selbst war, die das verfasst hat, oder ob man dir das untergeschoben hat. Deswegen sagt das Erbrecht, wir wollen ein vollständig eigenhändig geschriebenes Dokument, und hier die Schriftform sagt, es genügt uns, wenn das eigenhändig unterschrieben ist, der Rest kann gerne maschinenschriftlich erfolgen. Was sind die Fälle, wo der Gesetzgeber diese Schriftform vorsieht? Das habe ich Ihnen in den vorletzten Bullet Point aufgeschrieben. Also zum Beispiel Verbraucherdarlehensverträge. Wenn Sie in den 492 Absatz 1 reinschauen, vielleicht schauen wir nicht alle Vorschriften nach, aber diesen mal als Beispiel, dann steht da für Sie schon unmittelbar verständlich drin, Verbraucherdarlehensverträge sind schriftlich abzuschließen. Und damit ist eben diese Schriftform des 126 gemeint. Wenn Sie nochmal darüber nachdenken, was wir als Funktionen von gesetzlichen Formanforderungen definiert haben, dann ist auch unmittelbar klar, was das hier bei Verbraucherkrediten zu suchen hat. Wer als Privatperson, Verbraucher, das ist in § 13 BGB definiert, dazu kommen wir später noch, wer als Privatperson einen Kredit aufnimmt, der tut das entweder, weil es eine riesige Lebensentscheidung ist, er oder sie hat ein Haus gekauft oder weil er oder sie in ziemlich großer Not ist. Er kommt mit dem eigenen Geld nicht mehr zurande und muss jetzt einen Kredit aufnehmen. Also so oder so eine sehr, sehr wichtige Entscheidung von großer Tragweite, in die man sich da reinbegibt. Das bedeutet, der Gesetzgeber möchte, dass man sich's gut überlegt. Also von den drei Funktionen in der Situation wahrscheinlich die Warnfunktion die wichtigste. Man soll nicht mal eben auf der Straße einen Kredit angedreht bekommen. Deswegen Verbraucherdarlehensvertrag nach 492 bitte nur schriftlich. Alles andere, wenn wir gleich sehen, wäre unwirksam. Zweites Beispiel können Sie sich auch gut vorstellen. Steht im 623 drin. Wenn Sie einen Arbeitsvertrag kündigen, dann soll das bitte schriftlich passieren. Warum? Weil der Arbeitsvertrag für die Menschen etwas sehr, sehr Wesentliches ist. Das bestimmt, wo sie jeden Tag hingehen, wo sie ihr Geld verdienen. Und wenn der Arbeitsvertrag weg ist, dann kommt auch in den nächsten Monaten erstmal kein Geld mehr auf mein Konto. Und das kann mich wiederum in meiner Existenz ziemlich betreffen. Deswegen 623, wenn ich rausgehe aus dem Vertrag, dann bitte nur mit einer schriftlich erklärten Kündigung. Kann natürlich einerseits die Kündigung von mir als Arbeitnehmer sein, kann auch die Kündigung der Arbeitgeberin sein. Das ist in beiden Fällen etwas, was für die Arbeitnehmerin von großer Bedeutung ist. Deswegen bitte, auch aus Dokumentationszwecken, die spielen da eine noch größere Rolle, soll das bitte schriftlich erfolgen. Ebenso Kündigung eines Bauvertrags. 56H BGB ist eine relativ neue und relativ abgefahrene Vorschrift, aber auch da ist Ihnen das Kalkül unmittelbar klar. Ein Bauvertrag, wenn ich ein Häusle bauen lasse, ist das eine sehr große Sache, muss ich irgendwie gewarnt werden, wenn ich da rausgehe. Und schließlich Bürgschaftserklärung. Da haben wir jetzt mal einen einseitig verpflichtenden Vertrag. Das haben wir so noch nicht kennengelernt, aber was eine Bürgschaft ist, muss ich Ihnen eigentlich auch nicht erzählen. Da haben Sie vielleicht eine Wohnung angemietet in, keine Ahnung, Prenzlberg oder so etwas und Sie haben es halt nicht selbst stemmen können. Und jetzt gibt es irgendwie ihre Eltern, die sagen, sie erklären sich bereit dazu, wenn am Ende sie ausziehen und ein Tohuwabohu hinterlassen, dass dann ihre Eltern dafür wirtschaftlich, finanziell einstehen. Und das ist natürlich, mag ihnen wie eine Selbstverständlichkeit wirken, aber so von den Eltern aus ist das schon irgendwie nett und schon auch irgendwie weitreichend, denn sie wissen ja nicht, welche Party sie da im Prenzlberg jeden Tag feiern und sie wissen auch nicht, in welchem Zustand sie diese Wohnung hinterlassen werden. Das bedeutet, es ist schon irgendwie auch eine ziemliche wirtschaftliche Exposition, die sie ihre Eltern da unternehmen, wenn sie sich einseitig verpflichten, ohne Gegenleistung jetzt für ihr Mietverhältnis als Bürger zur Verfügung zu stehen. Und weil das so ist, sagt der 766 Satz 1, bitte, jedenfalls bei solchen Bürgschaften von Privatpersonen, soll das Ganze schriftlich sein, sonst fehlt es an der gesetzlich bestimmten Form. Innerhalb der schriftlichen Form gibt es ein Sonderthema, das ich eigentlich eben schon kurz angedeutet habe, dem ich eine besondere Folie gewidmet habe. Nicht alles, was auf dieser Folie steht, können wir jetzt schon in der Tiefe nachvollziehen und trotzdem habe ich dann da manche Details aufgenommen, einfach für die Situation, dass Sie in ein, zwei Semestern nochmal nachblättern und dann werden Sie mit diesen Informationen etwas anfangen können. Also wir können hier uns in dem Moment eine gewisse Oberflächlichkeit bei dieser Folie gönnen. Schriftformklauseln sind Klauseln, die die Schriftform anordnen. Sie gehören dennoch eigentlich nicht zum 126, sondern zum 127. Vielleicht sollte ich deswegen den 127 schon nochmal als Vorschrift dahinter schreiben, damit Sie wissen, hier wird zwar gewissermaßen, begibt man sich in die Schriftform rein, aber man tut es gerade nicht aufgrund einer gesetzlichen Anordnung, das wäre die direkte Anwendung des 126, sondern infolge der Vertragsfreiheit, wie wir eben schon in 127 gesehen hatten. Ich kann mich mit meiner Vertragspartnerin ganz frei darauf einlassen, dass wir sagen, zum Beispiel Änderung eines Vertrages soll nur schriftlich erfolgen. Und genau das ist der Inhalt einer solchen Schriftformklausel. Änderung des Vertrages bedürfen der Schriftform. Das Problem ist nur, wenn ich eine solche einfache Schriftformklausel habe, dass dann wir regelmäßig die Situation haben, wo wir doch mündliche Änderungen haben. Und jetzt gibt es ungünstigerweise, es gibt schon eigentlich nach den allgemeinen Regeln, die Sie kennengelernt haben, eine gewisse Konkurrenz. Vielleicht male ich Ihnen das mal kurz auf, damit es etwas klarer wird. Wenn ich in einem Zeitpunkt A, ich mache Ihnen hier einen Zeitstrahl, wenn ich in einem Zeitpunkt A, der früh liegt, so eine Schriftformklausel habe, und dann kommt der Zeitpunkt B, und dann mache ich eine mündliche Änderung des Vertrags. Zunächst denkt man, und Laien würden das wahrscheinlich denken, aber ich muss sie an der Stelle etwas umschulen. Man denkt zunächst, naja, wenn die Schriftformklausel doch sagt, mündliche Änderungen gehen nicht, dann denkt man sich, dann wird diese Änderung tatsächlich auch ohne rechtliche Bedeutung sein. Aber das Problem ist eines, insbesondere, ja, da muss ich Ihnen die Vorschrift dann vielleicht doch schon mal andeuten. Links steht sie auch in der Mitte der Folie drauf. P steht hier für Problem 305b BGB. Vielleicht lesen wir die Vorschrift mal. Es ist eine Vorschrift aus den Regeln für das Kleingedruckte. Wir sprechen auch vom AGB-Recht, also Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und da steht drin, individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und es wird in der Regel so sein, dass diese Schriftform Klausel, deswegen heißt sie auch Klausel, dass es eine AGB ist. Jetzt ist es eine eigene Wissenschaft, die Frage, was ist eigentlich eine AGB? Da müssten wir jetzt weit in das Schuldrecht reingehen, da gehe ich jetzt nicht so tief mit Ihnen rein. Aber ich berichte Ihnen mal, so eine Klausel, so eine Schriftformklausel, die irgendwo im Kleingedruckten steht, wie das üblicherweise der Fall ist, das ist eine AGB. Und wenn jetzt der 305b sagt, solche AGB sind immer nachrangig gegenüber mündliche Absprachen sind ja individuelle Absprachen, dann ist damit eigentlich gesagt, diese Schriftformklausel, die kann einfach nicht halten. Die kann die mündliche Änderung des Vertrages nicht unwirksam machen. Dazu ist sie nicht in der Lage. Also Grenze der Wirksamkeit der Schriftformklausel. So, in Kenntnis dessen sind jetzt extra schlaue Juristinnen und Juristen irgendwann mal hingegangen und haben gesagt, na gut, dann machen wir halt keine einfache Schriftformklausel, sondern dann machen wir eine doppelte Schriftformklausel. Was nun ist eine doppelte Schriftformklausel? Die beginnt auch so, wie ich es Ihnen links oben hingeschrieben habe, mit dem Wortlaut Änderung dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Aber dann setzt sie fort, die Änderung dieser Klausel bedarf ebenfalls der Schriftform. Jetzt müssen Sie irgendwie 3 Bier trinken, um so weit zu kommen, dass Sie irgendwie glauben, dass Sie verstehen, was jetzt das nun wieder soll. Ich glaube, je nüchterner man ist, desto schwieriger wird es, da nicht genau das gleiche Problem zu sehen. Also, diese Fortsetzung der Klausel, die will noch mal etwas fester zurren, dass die Schriftformklausel auch unbedingt gelten will. Und sie sagt, der 305b, der soll aber nicht die Schriftformklausel abbedingen können. Sehr, sehr komisch. Also, aus meiner Sicht, und ich glaube, ich bin da nicht ganz alleine, ist es eigentlich nur eine Verstärkung der Aussage, die wir schon bei der einfachen Schriftformklausel haben. Und wenn es nur eine Verstärkung ist, würde man sagen, na dann kann eigentlich mit Blick auf die Konkurrenz zu einer später folgenden mündlichen Individualabrede, die den Vertrag ändert, nichts anderes gelten als bei der einfachen Schriftformklausel. Und das wiederum würde bedeuten, dass die mündliche Änderung nach 305b BGB Vorrang hat. Aber die wohl noch herrschende Meinung, sage ich mal ganz kess, sieht das großzügiger. Die sagt, ja, so einfache Schriftformklausen sind ein Problem für 305b BGB, aber so doppelte Schriftformklauseln, die sind irgendwie schlau genug, um sich gegen 305b durchzusetzen. Ja, wie gesagt, ich und auch einige andere halten das nicht für überzeugend, aber wenn man dem folgen möchte, und manchmal mag es auch im Studium sogar eine schlaue Idee sein, jetzt sich nicht auf Einzelmeinung Fries berufen zu wollen, dann prüft man da halt weiter und dann sagt man, diese Klausel hält, die mündliche Abrede ist an sich unwirksam, und dann müsste man noch einen Schritt weiter gehen, müsste überlegen, ob es andere Gründe außerhalb des 305b gibt, um diese Schriftformklausel zu kippen. Und das wiederum würde bedeuten, man muss ganz tief ins AGB-Recht einsteigen. Das sind diese in der Mitte aufnotierten Paragraphen 307, 309, Nummer 13, Buchstabe B, BGB. Da gibt es tatsächlich nochmal Gründe, dass in bestimmten Situationen man sagen kann, unabhängig vom 305b ist die Schriftformklausel aus anderen Gründen unwirksam. Und dann erst recht kann die mündliche Vertragsänderung tatsächlich Bestand haben. Diese AGB-Rechtsparagraphen schauen wir uns jetzt nicht mehr an. Das ist zu weit im Schuldrecht und würde sie, glaube ich, an der Stelle einfach zu weit aus dem BGB-AT entführen. Was Sie sich unter dem Strich aber eben merken können, ist einmal die Hausnummer 305b, dass die bei Schriftformabreden eine Rolle spielt. Und Sie können sich merken, dass es nicht so ganz einfach ist, eine Schriftformklausel für wirksam zu halten, wegen des 305b, weil einfach individuelle Absprachen eigentlich immer Vorrang haben. Also, ein Ausflug aus dem Recht der Schriftform im Sinne einer privat autonom angeordneten oder abgestimmten Schriftform, an die sich dann eine Seite nachher nicht mehr halten möchte. Wir kehren aber gedanklich zurück zu den Formtypen, die der Gesetzgeber uns serviert. Wir waren ausgegangen eben von dem 126 und gehen jetzt einen Schritt weiter in eine, wie Sie direkt ahnen werden, nachträglich eingefügte Form 126a. Wann immer Sie einen A-Paragraphen haben oder B-Paragraphen haben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der noch nicht im Jahr 1900 im BGB drin gestanden hat, sondern irgendwann später ergänzt wurde. Und gerade bei der elektronischen Form ergibt sich das natürlich auch aus der Natur der Sache. Wenn Sie von außen einfach nur den Begriff elektronische Form hören, dann denken Sie sich, naja, früher hat man Verträge auf Papier geschrieben oder eine Kündigung auf Papier ausgesprochen, heutzutage läuft das per Mail. Dieser Intuition müssen Sie leider widerstehen, denn die elektronische Form, auch wenn der 126 Absatz 3 sagt, ist eine Parallele zur schriftlichen Form, der ist nicht im Sinne einer E-Mail-Form zu verstehen, sondern hat andere, viel kompliziertere Voraussetzungen. Lesen wir das mal, was der 126a da sagt, obwohl er auch noch nicht alles sagt. Soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form nach 126 Absatz 3 durch die elektronische Form ersetzt werden, weil sie eine parallele Funktion hat, so muss der Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen und das elektronische Dokument mit seiner qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Also diese Vorschrift, die wiederholt erstmal die Aussage des 126 Absatz 3, nämlich diese moderne elektronische Form, die kann man, auch wenn Schriftform angeordnet ist, eigentlich immer anstelle der Schriftform anwenden. Also wenn, um bei den Beispielen von eben zu bleiben, wenn mir da das Gesetz sagt, eine Kündigung soll bitte schriftlich erklärt werden, dann sagt mir der 126 Absatz 3 in Verbindung mit 126a Absatz 1, dann kann das auf Papier erfolgen, es kann aber auch mit dieser elektronischen Form erfolgen. Das Problem ist, ja, Namen hinzufügen ist noch nicht so die große Schwelle, aber dass wir gerade etwas gelesen haben von einer qualifizierten elektronischen Signatur. Und was das ist, das versteht man nicht so schnell und es ist auch in der Definition wie auch technisch sehr, sehr kompliziert. Ich versuche es Ihnen mal einfach zu erklären. Qualifizierte elektronische Signatur ist, eben schon gesagt, keine E-Mail. Und es ist auch keine E-Mail mit authentifiziertem Absender, wo irgendwo ein Häkchen im Absender dran steht oder über einen sicheren Übertragungsweg. Das ist nicht gemeint. Jedenfalls nicht im sicheren Übertragungsweg in dem Sinne, wie man ihn gemeinhin versteht. Sondern, was eine solche qualifizierte elektronische Signatur ist, ergibt sich inzwischen aus einer europäischen Verordnung. Das ist die eIDAS-Verordnung. Und die wird oder wurde vor kurzem tatsächlich auch nochmal novelliert. Das heißt, durch eine weitere Verordnung nochmal etwas angepasst. Bisher war es so nach der alten eIDAS-Verordnung, dass Sie für eine solche qualifizierte elektronische Signatur ein Endgerät brauchten. Vielleicht haben Sie mal in einer Anwaltskanzlei Praktikum gemacht oder davon gehört, wenn die eine Nachricht auf einem sicheren Übermittlungsweg, wie es dort heißt, aber dann auch im prozessrechtlichen Jargon verschicken wollen, dann brauchen die eine BEA-Karte, das ist eine physische, wie so eine Scheckkarte, die Sie in der Hand haben, die müssen Sie an ein Endgerät einstecken. Damit müssen Sie sich authentifizieren, dass Sie es als Anwältin wirklich sind. Und dann wird das über das sogenannte besondere elektronische Anwaltspostfach wird eine Nachricht an die Empfängerin geschickt. Im weitesten Sinne damit vergleichbar. Vielleicht haben Sie auf Ihrem Handy die Ausweis-App und Sie haben womöglich einen Personalausweis mit einer elektronischen Authentifizierungsfunktion. Wenn Sie sich mal versucht haben, für irgendwelche Behördendienstleistungen anzumelden, also, keine Ahnung, einen neuen Führerschein sich ausstellen zu lassen oder einen Personalausweis oder Reisepass oder so etwas, sich irgendwie bei einer Behörde zu identifizieren, dann haben Sie manchmal die Situation, dass Sie in Ihren elektrokompatiblen Personalausweis an das Handy dranlegen. Das Handy fungiert dann als Kartenleser, wird mit Ihrem Laptop verbunden und authentifiziert Sie bei der Behörde, sodass Sie die entsprechende Behördendienstleistung anfordern oder vollziehen können. So etwas ist die qualifizierte elektronische Signatur. Also will sagen, keine E-Mail, sondern höllisch kompliziert. Das heißt, mit anderen Worten, das macht keiner. Vielleicht Profis, ja, so Anwälte, die jetzt inzwischen, das besondere elektronische Anwaltspostfach gibt es auch noch nicht so lange, die inzwischen voll umstellen mussten auf solche sicheren Übermittlungswege, die machen so etwas vielleicht, aber Otto Normalverbraucher oder Anna Normalverbraucherin machen so etwas nicht. Das bedeutet, diese elektronische Form, die hat bisher einfach keinen Durchbruch geschafft. Das war wahrscheinlich auch der Grund, weswegen wir jetzt eine Novelle der EIDAS-Verordnung sehen und da sehen wir einen Plan, wie das in der Zukunft aussehen soll und dann könnte es sein, dass es tatsächlich an Durchschlagskraft gewinnt. Was nämlich zukünftig die EU plant, ist eine sogenannte europäische digitale Identität, die dann nicht mehr mit irgendeiner Scheckkarte läuft, sondern die wird in einem Wallet gespeichert. Das haben Sie ja vielleicht auch im Handy schon mal gesehen, wenn Sie irgendwie eine Bordkarte oder ein Ticket oder ein Museumsticket oder so etwas irgendwo zugeschickt bekommen, die können Sie in Ihrem Apple Wallet oder sonst irgendetwas speichern. Und in ähnlicher Weise stellt sich jetzt die EU vor, dass man auch eine solche digitale Identifikationskarte europäischer Herkunft auf seinem Smartphone speichern kann und sich damit dann ohne physische Karte und Kartenlesegerät tatsächlich auch sicher authentifizieren kann. In dem Moment, wo das tatsächlich realistisch möglich wird und dann vielleicht sogar auch mit einem E-Mail-Programm irgendwie noch verbunden wird, da könnte man sich vorstellen, dass die elektronische Form dann deutlich an Bedeutung gewinnt. Das ist im Moment noch Zukunftsmusik, die EU hat nur mit dieser EIDAS-Verordnungsnovelle den Weg schon gebahnt. Ähnlich sieht es übrigens aus im Prozessrecht, das ist jetzt noch nicht unser Thema, aber auch dort gibt es, sagen wir mal, bestimmte Beweismittel mit erhöhter Beweiskraft, ja. Zum Beispiel eine Urkunde, also ein Papierdokument, das ist etwas, wo man sagt, das ist, hat aufgrund der papierenden Verkörperung so eine gewisse Fälschungssicherheit, ja, und das hat, ist ein besonderes Beweismittel im Sinne der Zivilprozessordnung. Und auch da gibt es die Überlegung, könnte das auch für elektronische Dokumente gelten und auch im Zivilprozessrecht können Sie nicht einfach eine E-Mail ausdrucken und sagen, das ist jetzt ein solches besonderes Beweisdokument, sondern da gibt es das elektronische Dokument ebenfalls, das müsste dann aber ebenfalls eines sein, das entsprechend qualifiziert elektronisch signiert ist. Und auch da gilt, dass bisher jedenfalls im Zivilprozessrecht dieses elektronische Dokument noch nicht wirklich an Bedeutung gewonnen hat. Ja, zum guten Schluss. In bestimmten Fällen ist die elektronische Form ausgeschlossen. Wenn Sie das lesen, unten sehen Sie, ich habe Ihnen gerade das unpassende Beispiel gebildet. Also es gibt just das, beim Arbeitsvertrag hätten Sie ein Beispiel, wo tatsächlich an sich über den 126.3 den Ersatz der Papierform, Schriftform durch die elektronische Form ginge, aber wo inzwischen, muss ich auch sagen, das Arbeitsrecht eine Ausnahme macht, ebenso wie im Bürgschaftsrecht. Auch das können Sie mal kurz nachvollziehen, um es einmal gesehen zu haben. Ich habe die Vorschrift einfach eben nicht zu Ende gelesen. Das sollte man aber tun. Ganz am Ende des 623, einziger Satz, die elektronische Form ist ausgeschlossen. Ja? Das ist eine Sonderregel, die vom 126.3 abgeht und da geht es dann tatsächlich mal nicht. Aber wie gesagt, diese Sonderregel spielt bisher auch noch keine Rolle, weil sich die elektronische Form als solche noch nicht durchgesetzt hat. Jetzt denken Sie sich, okay, E-Mail kann man nicht drunter fassen. Ist denn die E-Mail irgendetwas? Erfüllt die zumindest irgendein Formerfordernis? Und glücklicherweise inzwischen lautet die Antwort, ja, das gibt es schon auch. Und diese Form, die E-Mail-Form, wenn Sie wollen, lautet, heißt Textform. Lesen Sie mal 126b mit mir. Ist durch das Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden. Ein dauerhafter Datenträger ist jedes Medium, das es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem Datenträger befindliche, eine persönlich gerichtete Erklärung so aufzubauen oder zu speichern, dass sie ihm während eines für ihren Zweck angemessenen Zeitraums zugänglich ist. Und ein Medium, das auch geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzugeben. Das würde man tatsächlich bei einer E-Mail annehmen. Wir haben eine textliche Erklärung. Diese textliche Erklärung lässt sich irgendwo abspeichern. Das wissen Sie. Sie können E-Mails abspeichern. Da muss natürlich noch der Name genannt sein. Das werden Sie nicht unbedingt aus der E-Mail-Adresse, aber vor allen Dingen aus der Erklärung selbst, die ja irgendwo wahrscheinlich mit viele Grüße, Vorname, Nachname unterschrieben ist, dann ablesen können. Und in dieser Situation haben Sie dann tatsächlich die Textform erfüllt. Was wäre nochmal eine Art von Kommunikation jenseits der mündlichen Kommunikation, die nicht die Textform erfüllt? Da habe ich Ihnen jetzt so einen Snapchat-Videotext mal als Beispiel hingebaut. Oder es gibt ja manchmal auch so WhatsApp-selbstlöschende Nachrichten, wo das aktiviert ist. Da würden Sie sagen, ja, da fehlt irgendwie die Dauerhaftigkeit. Das wollen wir schon haben, oder zumindest die Möglichkeit, das abzuspeichern, wo es das gibt. Also sehr, sehr niedrigschwellig haben wir auch dieses Formerfordernis erfüllt. Zugleich ahnen Sie, die Fälle, wo der Gesetzgeber das genügen lässt, sind halt welche, die dem Gesetzgeber weniger wichtig sind, als die Fälle, für die wir eben schon die Schriftform gesehen haben. Diese Paragraphen müssen wir jetzt nicht mehr alle nachschlagen, aber schauen wir mal kurz drüber. Mieterhöhung. Hätte man sich auch vorstellen können, dass der Gesetzgeber die in Schriftform haben will, aber da lässt er jetzt mal die Textform genügen. Die tangiert ja nicht den Grundbestand des Mietvertrages, sondern sagt nur, liebe Mieterin, es gab da jetzt zum Beispiel, haben wir einen Aufzug eingebaut und deswegen erlaubt mir der Gesetzgeber, die Miete ein bisschen zu erhöhen. Und hiermit kündige ich dir an, ab dem nächsten 1. Januar zahlst du irgendwie 65 Euro mehr oder so. Betriebsübergang 613a Absatz 5 ist eine Situation, wo im Arbeitsrecht wiederum auch der Arbeitgeber wechselt und die Arbeitnehmer bleiben. Belehren über die Rechtsfolgen der Abnahme ist eine Situation aus dem Werkvertragsrecht und der Verbraucherbauvertrag kennt auch diese Textform. Wir gehen dem gar nicht mehr im Einzelnen nach, aber ich glaube, insgesamt ist für Sie klar nachzuvollziehen, hat eine gewisse Ernsthaftigkeit oberhalb der Mündlichkeit, aber noch unterhalb der Schriftform. Mehr müssen wir an der Stelle eigentlich nicht wissen. Auch da kann man wieder in die ZBO reinschauen und sehen, dass oder suchen, ob es dort eine entsprechende Parallele gibt. Da würde man tatsächlich eine solche Parallele jetzt nicht mehr finden, sondern da sind dann Textdokumente wie zum Beispiel eine E-Mail bloße Augenscheinsobjekte. Und Augenscheinsobjekte heißt im Zivilprozessrecht, ja, da schaut die Richterin drauf und dann überlegt sie, für wie plausibel sie das hält, dass diese E-Mail tatsächlich von A an B gegangen ist. Es kann ja auch sein, dass er das irgendwie gefaked hat oder dass er gewissermaßen im Nachhinein eine andere E-Mail-Adresse angesetzt hat und die eigentlich an sich selbst geschickt hatte oder dass das Datum tatsächlich ein anderes war. Das ist alles der richterlichen Einschätzung im Zivilprozess überlassen, eben weil auch die Fälschungssicherheit bei einer solchen E-Mail eine finitigere ist, als sie bei einem Papierdokument oder einem entsprechend elektronisch signierten Dokument ist. Ganz am Ende habe ich Ihnen noch aufgeführt einen Hinweis auf das AGB-Recht wiederum. Auch das dient aber eher Ihrer Rückschau auf diese Vorlesung in ein bis zwei Semestern. Da werden Sie dann sehen, dass die Textform, wenn der Gesetzgeber sie als ausreichend erachtet für bestimmte, gerade zum Beispiel Kündigungserklärung des Verbrauchers, wenn Sie zum Beispiel einen Fitnessvertrag haben, Fitnesscenter-Vertrag und den wollen Sie kündigen, dann darf da Ihr Fitnesscenter nicht im Kleingedruckten reinschreiben, wenn der Fries kündigt, dann aber bitte nur schriftlich oder nur qualifiziert elektronisch signiert. Das geht nicht, weil die meisten Verbraucher schauen da halt nicht rein und würden dann davon überrascht und dann würde ihnen damit die Kündigung aus der Hand geschlagen. Deswegen sagt jetzt die von mir hier aufgeführte Vorschrift des 309 Nummer 13b, in diesen Fällen gilt die Klausel halt einfach nicht. Werden wir aber im AGB-Recht, das Sie bestimmt auch noch gerne mit mir im Schuldrecht.at studieren, dann auch noch sehen. Damit haben wir eigentlich so die untere Skala der gesetzlichen Formanforderungen ausreichend betrachtet. Also wenn wir von unten gehen, sagen wir, vielleicht das Schwächste ist die Nicht-Formvorgabe. Mündlich reicht, nicken, konkludent reicht alles. Dann kommt die Textform, ja, E-Mail. Dann käme die schriftliche Form, das heißt Papier mit Unterschrift, ihr gleichgestellt auf gleicher Höhe, die elektronische Form, die aber viel schwieriger im Moment jedenfalls noch einzuhalten ist. Und jetzt könnte man fragen, ob es oberhalb dieser schriftlichen Form noch eine weitere Form gibt. Und tatsächlich, ja, die gibt es, nämlich die notarielle Beurkundung nach § 128 BGB. Auch da schauen wir nochmal kurz in den Paragraphen rein. Ist durch Gesetz notarielle Beurkundung eines Vertrags vorgeschrieben, so genügt es, wenn zunächst der Antrag und sodann die Annahme des Antrags von einem Notar beurkundet wird. Also da brauchen wir keine gemeinsame Urkunde, sagt der 128, sondern genügt es, wenn ich gewissermaßen einmal die Beurkundung des Antrags habe und auf der anderen Seite die Beurkundung der Annahme. Das kann tatsächlich dann auch die Sache erleichtern, wenn zum Beispiel die Käuferin in Flensburg sitzt und die Verkäuferin in Lörrach sitzt. Dann können die beide an ihren jeweiligen Orten, die 1000 Kilometer voneinander entfernt sind, zu einer Notarin gehen und können ihre Vertragserklärung beurkunden lassen. Das sagt der 128, das passt sogar auch. Was der 128 nicht sagt, ist, was so eine notarielle Beurkundung ist und wie das Ganze so abläuft, sondern dafür gibt es tatsächlich ein eigenes Gesetz. Ich habe es Ihnen aufgeschrieben, Sie müssten eigentlich da keine Paragraphen wissen, wenn Sie irgendwann im Studium mal die große Gesetzessammlung von Habersack haben, dann haben Sie das Beurkundungsgesetz da drin, in der kleinen Textsammlung haben Sie das nicht drin. Also in einer ruhigen Minute am Abend dürfen Sie da natürlich mit einer Tasse Tee nochmal reinschauen. Aber das Allerwichtigste ist, Sie gehen halt zur Notarin hin und legen ihr den Vertrag vor. Haben Sie sicherlich schon mal gehört, wenn zum Beispiel eine Immobilie gekauft wird, dann gehen die Leute zum Notar. Und was dann passiert ist, dass erstmal wird ein Vertragsdokument aufgesetzt. Das wird vorher geplant, mit der Notarin abgestimmt. Dann wird das vorgelesen. Haben Sie auch schon mal wahrscheinlich Klagen darüber gehört, wie die Notare dieser Welt das Vorlesen handhaben. Das hat natürlich gerade auch nochmal eine Warnfunktion. Die Leute sollen wirklich wissen, worauf sie sich einlassen. Aber diese Verträge sind heutzutage so kompliziert geworden, dass die Notare, um nicht Stunden zu investieren, das einfach nur noch runternuscheln. Kein Schwein versteht irgendwas und die Warnfunktion ist natürlich auch perdu. Aber egal, so läuft's halt und dann wird das Ganze noch gezeichnet, einmal von den Parteien eigenhändig und dann von der Notarin und dann ist die ganze Sache durch. Wie gesagt, steht in den 8 folgenden des Beurkundungsgesetzes, die Sie nicht wissen müssen, sondern wo Sie einfach nur wissen müssen, wo es steht. Und auch das wäre eigentlich schon viel verlangt. Was sind so Fälle, wo der Gesetzgeber sagt, Schriftform reicht nicht, wir wollen tatsächlich, dass ein Notariat nochmal drauf schaut. Ich habe eines eben schon genannt, den Immobilienkauf. Das ist auch einer, wo Sie vielleicht, obwohl es eine schuldrechtliche Vorschrift ist, diese Vorschrift sich vielleicht jetzt sogar schon merken können, nämlich der 311b1.1. Das ist einfach eine wahnsinnig wichtige Vorschrift, die Ihnen immer wieder begegnen wird. Deswegen schauen wir da rein, auch wenn sie nicht zum BGB-AT gehört. Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück, und dazu gehört auch ein mit einem Haus bebauten Grundstück, also wenn ich sage, ich kaufe ein Haus, ja, dann meine ich damit, ich kaufe ein Grundstück mit Haus, ja. Ein solches Eigentum zu übertragen oder zu erwerben, in der Regel haben wir beides, ja, der eine überträgt, die andere erwirbt, bedarf der notariellen Beurkundung. Deswegen gehen die Leute zum Notar, ja. Nicht, weil sie es dort schön finden, sondern, ja, vielleicht ist es dort auch schön im besten Fall, sondern weil sie müssen nach 311b1.1. Dann gibt es beim Vollzug eines Immobilienkaufvertrags, wir haben ja, das kennen Sie noch aus einer der ersten Einheiten in Deutschland, das Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Das bedeutet, wir müssen immer unterscheiden zwischen einem schuldrechtlichen Vertrag, den ich schließe, den ich üblicherweise grün male, und auf der anderen Seite der Erfüllung, der Vollziehung dieses Vertrages. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wie ist das bei einem Kaufvertrag und dann auch bei einem Immobilienkaufvertrag? Der Kaufvertrag als solcher ist die Verpflichtung, Geld zu zahlen, beziehungsweise die Verpflichtung, das Eigentum an jemand anders und den Besitz auch an jemand anders zu übertragen. Aber die Übertragung von Eigentum und Besitz ist dann eben ein davon separates, dingliches, sachenrechtliches Geschäft. Und diese dingliche Einigung bei einer Immobilie, dass ich tatsächlich bereit bin, auch auf die Käuferin, die dann im Sachenrecht Erwerberin heißt, das Eigentum an meinem Häuschen zu übertragen, die nennt man Auflassung. Lange Rede, kurzer Sinn. Also Sie haben nochmal das Trennungsprinzip aktualisiert, aber ich wollte Ihnen kurz den hier verwendeten Fachbegriff der Auflassung aus § 925 erklären. Auch hierfür, sagt der 823 Absatz 2, brauchen wir notarielle Beurkundung. Macht natürlich am Ende keinen großen Unterschied, denn die Leute sind ja für den schuldrechtlichen Vertrag wegen 311b1 sowieso bei der Notarin, dann können Sie dort auch gleich das dingliche Vollzugsbeschäft beurkunden. Und aus einer ganz anderen Ecke nochmal ein Beispiel, das Ihnen auch unmittelbar einleuchten wird, der Ehevertrag, 1410 BGB. Man muss wissen, nicht alle Menschen, die in Deutschland heiraten, schließen einen Ehevertrag, wahrscheinlich sogar nur ein sehr untergeordneter Teil dieser Leute. Einen Ehevertrag schließt man insbesondere dann, wenn man Vermögen oder sagen wir den, es geht gar nicht um das bestehende Vermögen, sondern um das zukünftig, das während der Ehe hinzukommende Vermögen. Wenn man das nicht miteinander teilen möchte, der gesetzliche Ausgangspunkt ist die sogenannte Zugewinngemeinschaft. Lernen Sie auch gerne bei mir im Familienrecht. Das bedeutet, alles, was verdient wird von einem der beiden Ehegatten während der Ehe, wird am Ende der Ehe, sei es, dass sie durch Tod oder Scheidung endet, wird irgendwie durch zwei geteilt. Ja, das wird also solidarisch verteilt. Auch wenn die eine Ehegattin gewissermaßen in der Großkanzlei das Geld scheffelt und die andere Ehegattin den ganzen Tag den Haushalt macht, ist es so, dass wenn die sich nach 20 Jahren scheiden lassen, dann wird gewissermaßen der ganze Zuverdienst der mehr verdienenden Ehegattin, der wird für die ganzen 20 Jahre nochmal ausgerechnet und geteilt und die gewissermaßen den Haushalt führende Ehegattin bekommt die Hälfte davon. Das ist der gesetzgeberische Ausgangspunkt. Dafür brauchen Sie keinen Ehevertrag und weil Sie keinen Ehevertrag brauchen, brauchen Sie auch nicht zum Notar. Aber wenn Sie sagen, Sie möchten das nicht, die eine soll viel verdienen und die soll auch viel behalten, selbst wenn sie sich irgendwann von der anderen scheiden lässt. Und die andere soll den Haushalt führen, soll also ihrer Ehefrau den Rücken frei halten und trotzdem soll sie an ihrem Einkünften nicht partizipieren. Dann ahnen sie, hoppla, da sagt der Gesetzgeber, großes Warnschild bitte an die Türe zu dieser Ehe machen. Wollt ihr das wirklich? Da sollt ihr gut beraten sein, es gut überlegen. Da reicht auch nicht die Schriftform, sondern da soll eine Notarin euch mal fragen, ob ihr das wirklich wollt und euch darauf hinweisen, dass das ziemlich einseitige Geschichte ist. Deswegen, das ist ein typischer Grund eines Ehevertrags, da muss ein Notariat drauf schauen. Auch hier gibt es so eine Art Parallelform, 127a, gerichtlicher Vergleich. Es gibt manchmal Situationen, wo man zum Beispiel über Immobilien vor Gericht streitet und dann vor Gericht beschließt, dass man als irgendwie im Vergleichswege, um sich einander entgegenzukommen, dass man das A eine Immobilie auf B überträgt. So. Und dafür B einen bestimmten Preis an A zahlt. Ja, das ist technisch ein Kaufvertrag. Wenn man so mit einem solchen Kompromiss ein Gerichtsverfahren abschließt, dann würde man an sich sagen, ja, dann können die das Gerichtsverfahren gar nicht abschließen, müssen ja wegen 311b1 erst zum Notar. Das wäre aber eine Firmelei, denn das Gericht ist natürlich genauso rechtskundig wie ein Notariat. Deswegen sagt man da, ein solcher gerichtlicher Vergleich kann tatsächlich die notarielle Beurkundung ersetzen. Letzter Punkt für heute. Was passiert eigentlich, wenn all diese schönen Formvorgaben oder diejenigen, die da angeordnet sind, wenn die nicht eingehalten werden? Da gibt es eine ganz zentrale Vorschrift, die sollten Sie auswendig können. Und erstaunlicherweise wird die gar nicht so häufig auswendig gewusst von Studierenden in ihrer Situation, aber auch in späteren Semestern. Machen Sie es anders, gewöhnen Sie sich an, bei Formproblemen diese Vorschrift mitzuzitieren. Sie ist nämlich gar nicht so schwer. Sie steht in § 125 drin. Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. Ich lese dann doch noch weiter. Der Mangel der durch Rechtsgeschäft bestimmten Form, also 127, man hat Privatschriftform vereinbart, hat im Zweifel gleichfalls nichtig Zeit zur Folge, aber in der Regel kann man bei 125 Satz 1 stehen bleiben. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel eine Immobilie von jemandem anders schriftlich kaufe, ich habe irgendwie einen guten Tag, ich treffe meine Nachbarin draußen auf der Straße und ich sage ihr, Komm, ich mache dir einen Sonderpreis. Du hast gerade im Lotto gewonnen. Ich verkaufe dir meine Wohnung. Dann haben wir, vielleicht setzen wir uns noch schnell bei einer Tasse Kaffee an den Küchentisch und schreiben das Ganze auf ein Blatt Papier auf. Dann sagt der 125, nein, das geht nicht. Ja? Das ist kein wirksamer Kaufvertrag. Ihr habt die Schriftform erfüllt, aber 311b1.1 verlangt von euch die notarielle Form. Das bedeutet, das ist ein juristisch nicht bestehendes Rechtsgeschäft, ein nichtiges Rechtsgeschäft. Also ganz, ganz harsche Rechtsfolge. Gibt es Ausnahmen von dieser Vorschrift? Ja, es gibt welche, die diskutiert werden. Also zum Beispiel, wenn eine Seite sehr wohl weiß, dass es diese Form bräuchte, aber wenn es die andere Seite über diese Form täuscht und sie gewissermaßen in das Vertragsgeschäft reinlockt, dann gibt es Leute, die nach 242 BGB eine Ausnahme machen. Ich finde, 242 ist kein schöner Paragraph zum Prüfen, weil das so grobes Schrot ist. Das macht keinen Spaß, ja. Das ist einfach nur Labern und wenig systematisches Wissen dahinter. Aber diese Täuschung über die gesetzlich notwendige Form ist halt dann doch ein zu häufiger Fall des 242, als dass ich es Ihnen verschweigen wollte. Ich würde es aber persönlich nicht in eine Klausur reinbringen. Was auch manchmal diskutiert wird, ist, wie das ausschaut, wenn zwar nicht eine Seite die andere über Formanforderungen, die ihr bekannt waren, getäuscht hat, sondern wenn beide Seiten entweder einvernehmlich gesagt haben, wir wissen, man müsste zum Notar, machen es aber nicht, oder wenn beide Seiten nicht wussten, dass man zum Notar macht. Oder wenn sie sagen, es ist für uns eine Frage der Ehre, so gab es einmal einen Fall vor, ich weiß gar nicht, mit welchem Oberlandesgericht war es, meine ich, dass wir uns an dieses Geschäft einhalten und dass wir nicht tatsächlich die Schriftform oder was auch immer einhalten. Das, glaube ich, ist Ihnen klar, das ist kaum vertretbar, da jetzt contra legem am Gesetz vorbei einfach zu sagen, dass man darunter kann. Denn diese Formvorschriften, die sind ja gerade so gemeint, dass sie nicht abgedungen werden können, weil der Gesetzgeber sagt, ich möchte hier meine Formfunktionen verwirklicht sehen und ich möchte, dass ihr davon nicht runterkommt. Das wäre ja noch schöner, sonst würde man in jede nicht eingehaltene Form einfach konkludent hineinlesen, dass man vom Gesetz hier Abstand nimmt und dann würde es so passen. Das kann nicht gehen. Einzige Ausnahme wiederum, wenn ich danach die Form nicht eingehalten hätte und den 125 Satz 1 an sich anwenden würde, wäre, dass wir manchmal eine Heilungsmöglichkeit haben. Man kann sich das sehr gut vergegenwärtigen an dem Ihnen jetzt bereits bestens bekannten Beispiel eines Immobilienkaufs. Wir haben gesagt, beim Immobilienverkauf haben wir ein riesen bedeutsames Geschäft für die Beteiligten und der Gesetzgeber, ja, vielleicht möchte er Transparenz schaffen und dokumentieren, aber vor allen Dingen möchte er warnen davor, sich das bitte gut zu überlegen, bevor man sich da reinbegibt. Jetzt ist es aber so, wenn ich mit meiner Nachbarin am Küchentisch auf einem Blatt Papier einen Immobilienkaufvertrag schließe und 2 Wochen später gehe ich hin und übertrage ihr tatsächlich das Eigentum an meiner Wohnung, dann ist ja die Frage, mein Gott, also da habe ich jetzt ein paar Nächte drüber geschlafen, ich will es immer noch, da werde ich es mir vielleicht inzwischen ausreichend überlegt haben. Und dann kann man verstehen, dass der Gesetzgeber dann sich fragt, ob diese ursprünglich nicht eingehaltene Form, ob die immer noch das gesamte Geschäft sperren soll. Und in solchen Fällen geht der Gesetzgeber manchmal hin und so tatsächlich auch hier und sagt, ja komm, dann lassen wir den Formmangel nachträglich doch unter den Tisch fallen, nämlich dann, wenn das Geschäft nicht nur schuldrechtlich abgeschlossen, sondern auch dinglich vollzogen wurde. Schauen Sie nochmal in den Paragraphen 311b hinein, jetzt aber in den Absatz 1, Satz 2. Ein ohne Beachtung der notariellen erforderlichen Form geschlossener Vertrag wird seinem ganzen Inhalt nach nachträglich gültig, wenn die Auflassung, also dieser dingliche Vollzug und die Eintragung in das Grundbuch erfolgen. Genau die Situation, die ich gerade beschrieben habe. Ich gehe einige Zeit später, es mögen auch vielleicht nur ein paar Tage hin sein, gehe ich hin und vollziehe das Geschäft tatsächlich. Also ich zeige nach wie vor keine Reue. Jetzt kommt beim Immobilienkaufvertrag hinzu, dass wir ja wissen, dass gerade dieser Vollzug, wie wir vorher gesehen hatten, nach 873.2, diese Auflassung, die braucht erneut die notarielle Beurkundung. Da komme ich dann sogar beim Vollzug nochmal im erstmals dann aber immerhin im Notariat vorbei. Das heißt, da habe ich dann sogar noch einen notariellen Vorgang und dann ist erst recht erklärlich, weswegen der Gesetzgeber dann sagt, naja, wenn du von Vollzug über den Notar ins Werk setzt, ja, dann lass es doch gut sein, dann wollen wir nicht mehr an dem Vormangel des schuldrechtlichen Ausgangsgeschäfts festhalten. Das nennt man eine Heilung und das wäre tatsächlich wiederum dann eine Ausnahme von 125. Da haben wir an sich einen Vormangel, aber es wird direkt auf dem Fuße der Formanordnung, sagt der Gesetzgeber bereits, wir lassen es gut sein. Etwas Ähnliches werden Sie in ungefähr 2 Semestern im sogenannten Schuldrecht BT, also im späteren Teil des Schuldrechts, kennenlernen bei der Schenkung. Die Schenkung ist tatsächlich auch ein Vertrag, werden Sie dann lernen, was insbesondere dann klar wird, wenn Ihnen nicht jemand zum Geburtstag was mitbringt, sondern wenn Ihnen Ihre reiche Großtante verspricht, Ihnen ein tolles neues Fahrrad zu schenken oder sogar ein Auto, um es mal ein bisschen teurer zu machen. Hoffen wir, dass es kein Flugzeug ist. Und dauert es aber noch, bis das Auto irgendwie aus der Werkstatt kommt oder bis es ausgeliefert wird. Und in der Zwischenzeit überlegt sich die Tante das anders. Da sagt der Gesetzgeber in § 518 im Schenkungsrecht, an ihr Schenkungsversprechen soll die Großtante nur gebunden sein, wenn das wiederum notariell beurkundet ist. Denn große Warnfunktion, ja, man gibt erhebliches Vermögen aus der Hand, das soll man sich gut überlegt haben. Aber auch da von 18 Absatz 2, wenn dann irgendwann das Geschenk, die Seiten wechselt, dann ist der Vormangel geheilt. Denn dann denkt man, gut, die Gelegenheit zur Reue war da, die Person hat tatsächlich es übers Herz gebracht, dieses Vermögen aus der Hand zu geben, dann halten wir ihr den Vormangel ab jetzt nicht mehr vor, sondern der gilt als geheilt, ist geheilt, nicht nur gilt als geheilt, sondern der ist dann wirklich geheilt. Ähnlich bei der Schiedsvereinbarung, das ist aber jetzt abgefahrenes Prozessrecht. Schiedsverfahren sind private Gerichtsverfahren, da gibt es auch an sich eine Formvorschrift dafür, wenn man sich darauf einigt, dass man die staatlichen Gerichte mit Streitigkeiten nicht behelligen wird, wenn es irgendwann mal einen Konflikt gibt, sondern zu Schiedsgerichten will, wenn man die Form nicht eingehalten hat, wenn man sich dann aber darauf einlässt, vor ein Schiedsgericht zu ziehen, dann ist dieser Formmangel geheilt. Eine ziemlich theoretische Materie, zugegebenermaßen. Immerhin ist sie damit auch schon abgeschlossen. Das ist doch das Gute, wenn ich die Zeit richtig im Blick habe und einen schnellen Durchlauf dieser Inhalte sogar nochmal schaffe, landen wir sogar kurz unter den 90 Minuten. Immerhin das. Was haben wir heute gemacht? Nach dem Fall zum Anfechtungsrecht, den ich jetzt nicht nochmal wiederholen möchte, den Sie aber bitte nochmal wiederholen, insbesondere um die Leistungskondition auf die Kette zu bekommen, haben wir gesehen, es gibt verschiedene Formvorgaben im Gesetz, die vor allen Dingen, wie man manchmal privatautonom abstimmen kann, Stichwort Schriftform, Klausel, die dann aber auch problematisch sind, die üblicherweise der Gesetzgeber vorsieht, wenn er sagt, das Geschäft soll klar sein, es soll klar dokumentiert sein und vor allen Dingen ist es ein großes Geschäft und ich möchte, dass die Leute wirklich wissen und sich gut überlegt haben, was sie tun. Die klassischste Form ist die Schriftform, das bedeutet Papier, vielleicht maschinengeschrieben, aber jedenfalls mit Namen eigenhändig unterschrieben, zum Beispiel bei Darlehensverträgen, bei Kündigung im Arbeitsrecht oder bei einer Bürgschaftserklärung. Dann gibt es das Pendant der elektronischen Form, da reicht aber nicht die E-Mail, sondern da muss ich eine qualifizierte elektronische Signatur haben, die gibt es im Moment noch kaum, deswegen spielt das faktisch im Moment für Sie noch keine Rolle, aber Sie halten ja Augen offen für das, was irgendwann jetzt vielleicht in nächster Zeit mal als Gesetzesentwurf aus dem Bundesjustizministerium kommt, wie diese Form womöglich angepasst werden kann. Dann die Textform, das ist die typische E-Mail-Form, unterhalb der Schriftform, alles was irgendwo abgespeichert werden kann und nicht sich selbst löscht, hält die Textform ein. Deswegen sind es eher so kleinere Erklärungen, wo der Gesetzgeber dann mal die Textform will. Und die im Vergleich zur Schriftform größere Form wäre die notarielle Beurkundung, wo man wirklich eine riesen Transaktion hat, wo man wirklich darüber möchte, dass die Leute vertieft nachdenken und vor allen Dingen auch, deswegen geht man ins Notariat, nochmal umfassend über Risiken beraten wird. Wenn eine dieser Formen vorgeschrieben ist und nicht eingehalten ist, dann greift grundsätzlich der 125 Satz 1, nämlich Geschäft ist juristisch nichtig, Es ist einfach nicht da, es wird voll invalidiert. Einzige Ausnahme, wir hätten eine Vorschrift, die da sagt, der Formmangel kann geheilt werden. Das steht in der Regel direkt hinter der normalen Formanordnung, so zum Beispiel im 311b Absatz 1 drin, wo der Vollzug des Rechtsgeschäfts wie dann auch im Schenkungsrecht tatsächlich den Mangel der Form einmal heilen kann. Danke, dass Sie bis jetzt mit dabei waren. Wie gesagt, in der nächsten Einheit geht es um verbotene Verträge. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.